Wir werden uns heute mit einem der Gleichnisse Jesu Christi befassen. Ihr wisst, dass Jesus Christus oft in Gleichnissen geredet hat. Er bediente sich dabei oft landwirtschaftlicher Bilder, die seinen Zuhörern damals vor 1900 Jahren bekannt waren. Und das Gleichnis, das wir heute behandeln, kommt nur ein einziges Mal in den Evangelien vor. Es gibt einige Gleichnisse Jesu, die in allen drei synoptischen Evangelien erwähnt werden. Aber das Gleichnis, das wir heute behandeln, kommt nur ein einziges Mal vor, und zwar bei Matthäus. Und es ist ein Gleichnis mit einem Motiv, das auch in anderen Gleichnissen vorkommt. Und zwar handelt es sich um das Motiv des Sehens. Des Sehens, das Streuen von Saat. Um welches Gleichnis handelt es sich? Heute befassen wir uns mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das Unkraut unter dem Weizen. Wie gesagt, wir finden es nur ein einziges Mal in der Bibel, und zwar bei Matthäus Kapitel 13. Das wollen wir jetzt nachschlagen. Matthäus Kapitel 13, es sind die Verse 24 bis 30. Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Ich lese uns das Gleichnis vor. Und in diesem 13. Kapitel gibt es ja mehrere Gleichnisse Jesu. Dies ist nicht das einzige dort. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Vers 28, er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Es geht also um das Säen. Nochmals Vers 24. Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und wie bei anderen Gleichnissen, die wir in diesem Kapitel finden, und auch bei anderen Gleichnissen Jesu, die wir in anderen Teilen der synoptischen Evangelien finden, kommt es bei diesem Gleichnis vor, dass Jesus das Gleichnis selbst auslegt. Seine Jünger fragen ihn nach der Bedeutung, und das lesen wir in den Versen 36 bis 43. Und auch diese Verse wollen wir lesen. Verse 36 bis 43, da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Hier möchte ich kurz anhalten und sagen, der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Vers 40, wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Auch für Leute, die keine dritten Zähne haben, Zähneklappern. Da werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Das scheint recht einfach zu sein, nicht wahr? Wir haben zunächst das Gleichnis gelesen, Dann haben wir Jesu Erklärung, seine Interpretation gelesen und sie wird stimmen, weil sie von ihm stammt. Da könnte man meinen, zu diesem Gleichnis gibt es gar nicht so viel zu sagen. Und wenn dem so wäre, könnte ich jetzt Platz nehmen, wir könnten das Schlusslied singen und uns am Buffet erfreuen. Das wollen wir jetzt sehen, ob man nur das zu diesem Gleichnis sagen kann. Wir befassen uns heute mit diesem Gleichnis im Detail. Dabei werden wir wechseln von dem Gleichnis selbst immer wieder zu der Erklärung und zurück und dann ab und zu ein paar andere Bibelstellen in dem Neuen Testament lesen. Wir fangen mit Vers 37 an. Das erste, was Jesus uns sagt, ist, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Wie gesagt, ist dieses Motiv das Säen von Samen oder das Ausstreuen von Saatgut, das kommt in den Gleichnissen Jesu immer wieder vor. Es wird etwas gesät und derjenige, der es sät, und hier füge ich jetzt bewusst hinzu, oder säen lässt, das werden wir sehen, das ist der Menschensohn, also Jesus selbst. Und in diesem Kapitel, das werdet ihr wissen, im 13. Kapitel, haben wir auch das Gleichnis vom Sämann. Das ist das erste Gleichnis, das wir in diesem Kapitel finden. Es leitet alle nachfolgenden Gleichnisse ein. Und im Gleichnis vom Sämann erfahren wir, dass das, was gesät wird, das Wort vom Reich ist. Jesus legt auch das Gleichnis vom Sämann aus. Und es wird hier Ähnlichkeiten geben. Das, was im Gleichnis vom Sämann steht, was Jesus dort sagt, wird nicht dem widersprechen, wenn es Ähnlichkeiten gibt, was er hier in dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gibt. Also was gesät wird, dieser gute Samen, das ist das Wort vom Reich. Das liest man in Vers 19. Matthäus 13 und Vers 19. Mit anderen Worten, das Wort vom Reich ist das Evangelium vom Reich Gottes. Die frohe Botschaft, wie man sie nennt, das, was Jesus zu predigen begann, als er seine Predigertätigkeit aufnahm, als er zu predigen begann. Und dann in seiner Erläuterung des Gleichnisses lesen wir in Vers 38, der gute Same, das sind die Kinder des Reichs. Das sind die Kinder des Reichs. Nun, in dem Gleichnis selbst werden die Kinder des Reichs wie folgt beschrieben, das hatten wir in Vers 26 gelesen, die Saat wuchs und brachte Frucht hervor. Auch hier wollen wir einen kurzen Vergleich herstellen zu dem Gleichnis vom Sämann. Sie werden sich erinnern, dass es in dem Gleichnis vom Sämann um 4 verschiedene Gruppen geht. Und jede dieser Gruppen stellt eine andere Reaktion auf die Botschaft dar. 4 verschiedene Gruppen, 4 verschiedene Reaktionen auf das Wort vom Reich, auf das Evangelium vom Reich Gottes, das Wort der Same, der gesät wird. Und bei dem Gleichnis vom Sämann ist die 4. Gruppe eine besondere Gruppe, denn über sie heißt es, so heißt es in dem Gleichnis in Vers 8, wir sind in Matthäus Kapitel 13, einiges von dem, was gesät wurde, fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges 100-fach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Und das erklärt Jesus wie folgt. Es geht hier um einen Vergleich in Vers 23. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht, und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Da geht der Same auf, er keimt, es gibt eine positive Entwicklung und die Entwicklung führt dazu, dass Frucht gebracht wird, getragen wird, und zwar in unterschiedlichen Mengen. Jesus wird in diesen Gleichnissen in Matthäus Kapitel 13, und es sind mehr als nur diese beiden, in denen das Motiv vom Säen vorkommt, Er erzählte sie alle zur gleichen Zeit. Es war alles, sagen wir, in einem, praktisch eins nach dem anderen. Er wird in diesen Gleichnissen, in denen es um das Sehen geht, nicht grundverschiedene Motive verwendet haben. Sie werden sich ähneln. Das Motiv des Sehens in allen Gleichnissen wird ähnlich sein. Und das ist für uns jetzt interessant, wenn wir diese beiden Gleichnisse miteinander vergleichen. Das heißt, das Gleichnis vom Seemann und das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Dann können wir sagen, bei dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gewinnt man den Eindruck, dass Jesus sich jetzt speziell in diesem Gleichnis mit der vierten Gruppe vom Gleichnis des Seemanns befasst. Es geht um diese vierte Gruppe, der gute Boden, auf den der Same, die Saat gefallen ist und der Weizen wächst und trägt Frucht in unterschiedlichen Mengen. Es geht also um die Gruppe, die Frucht hervorbrachte, die Gruppe, bei der das Wort, das Evangelium, ein positives Resultat auslöste. Nochmals in Vers 37, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Etwas wird gesät, derjenige, der es sät, das ist der Menschensohn, Jesus selbst. Nun wollen wir die Frage stellen, ob man diese Tätigkeit des Sehens allein auf Jesus beschränken soll. Geht es allein um das, was er selbst getan hat? Ist das der Fall, dann müssen wir den Schluss ziehen, dass dieses Sehen mit dem Tod Jesu aufhörte, wenn nur der Menschensohn sät, er selbst, Jesus. Doch Jesus lässt weiterhin sehen, und zwar durch seine Gemeinde. Die Stellen schlagen wir nicht nach, aber wenn Sie zwei Parallelstellen als Verweise haben möchten, sie sind uns gut bekannt, Matthäus 28, die Verse 19 und 20, Matthäus 28, die Verse 19 und 20 und Markus 16, die Verse 15 und 16, Markus 16, die Verse 15 und 16, dort finden wir, wie manche es nennen, den sogenannten Missionsbefehl. Wie Jesus seinen Jüngern den Auftrag gab, sie sollten das Evangelium predigen, sie sollten die Menschen zu Jüngern machen. Und wir haben sogar ein Lied in unserem Gesangbuch, das wir singen, Gehet hin in alle Welt. Das ist ja Markus 16 entnommen. Also Jesus hat selbst gesät zu seinen Lebzeiten und dann nach seinem Tod und seiner Auferstehung hat er, wie es in Apostelgeschichte 1 heißt oder angedeutet wird, er hat danach weitergewirkt, nicht mehr er selbst auf der Erde, sondern er hat durch seine Gemeinde gewirkt. Und seine Gemeinde sät stellvertretend für ihn. Und das Gleichnis zeigt uns das auch, denn das Gleichnis zeigt uns, dass das Sehen sich weit über das Leben Jesu hinaus erstreckt, denn, wie es dort heißt in Vers 39, die Ernte ist das Ende der Welt. Also das, was in diesem Gleichnis stattfindet, reicht bis an das Ende der Welt. Jesus lebte selbst nur diese 3,5 Jahre in dieser Funktion, 3,5 Jahre lang, nachdem er zu predigen begonnen hatte, hat er das Evangelium gepredigt. Und dann ist er gestorben, wie wir wissen. Also in dem Gleichnis von dem Unkraut oder dem Weizen haben wir diese Gruppe. Es sind die Menschen, die das Wort vom Reich hören, das Evangelium, die Evangeliumsbotschaft, und sie reagieren positiv darauf. Dazu wollen wir alle gehören, nicht wahr? Wenn es um dieses Gleichnis geht, da wollen wir alle zu dem guten Samen gehören. Nun, wie sieht es mit dem Unkraut aus? Wir lesen nochmals die Verse 25 und 26. Verse 25 und 26. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Also das Unkraut war dann schon dazwischen. Jesu Erklärung hatten wir in den Versen 38 und 39 gelesen, die lesen wir nochmals. Jesus sagt, der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, also analog zu der vierten Gruppe im Gleichnis vom Seemann, der gute Boden, Das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. So legt Jesus das aus. Nun, es ist interessant, wenn man dieses Gleichnis in einem Bibelkommentar nachschlägt und man wissen will, wie die Kommentatoren dieses Gleichnis verstehen, wie sie es auslegen, findet man häufig die Meinung oder die Interpretation, dass mit dem Acker nicht die Gemeinde oder nicht die Gemeinschaft der Gläubigen, der wahrhaft Berufenen gemeint sein kann, sondern damit kann eigentlich nur die ganze Welt gemeint sein. Jesus sagte ja schließlich, der Acker ist die Welt. Und nach dieser Sichtweise, so wird das Gleichnis häufig ausgelegt, leben Christen, also der Weizen, die wahrhaft Berufenen, sie leben in einer Welt, in der es sehr viel Böses gibt. Und ich denke, Sie stimmen mir zu, das ist heute der Fall. Ganz gleich, wo heute Christen auf der Welt leben, es gibt in unserer Welt, in den Ländern, in den Gesellschaften, in denen wir leben, sehr viel Böses. So leben die Christen in diesem Gleichnis der Weizen sozusagen Seite an Seite mit dem Bösen. Und so wird das bleiben, bis Jesus wiederkehrt. Und so legen einige das Gleichnis aus. Und sicherlich stimmt diese Sichtweise in der Hinsicht, dass Christen, also wir, in einer Welt leben, in der es viel Böses gibt. Das ist wahr. Aber muss man dieses Gleichnis allein in diesem erweiterten Sinn verstehen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man es im Sinne der Gemeinschaft, der wahrhaft Berufenen, verstehen darf? Dass wir, sagen wir, das Feld etwas einschränken, dass wir sagen können oder dürfen, es geht dann nicht allein, sagen wir, um die weite Welt, um alles, was in der Welt stattfindet, sondern dass sich dieses Gleichnis auch auf die Gemeinschaft der Berufenen, der Gläubigen bezieht. Stimmt diese Möglichkeit, dann hätte das Gleichnis zum Inhalt, das wäre ein Teil seiner Bedeutung, dass es unter ihnen, unter den wahrhaft Berufenen, auch Unkraut gibt. Und wir wollen jetzt analysieren, ob diese Interpretation zulässig ist. Darf man das so sehen? Wobei ich damit nicht sagen will, dass die übliche Interpretation, die man in Nachschlagewerken in vielen findet, falsch ist. Es stimmt schon. Christen leben in einer Welt, in der es sehr viel Böses gibt. Einerseits die Frage, wo soll das Evangelium gepredigt werden? Wird das Evangelium auf dem Mond gepredigt? Auf dem Mars? Jesus hat ja gesagt, wie ihr wisst. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, wo? In der ganzen Welt zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Eine Bibelstelle, die wir in Matthäus Kapitel 24 finden und Vers 14. Da schlagen wir nicht nach. Das Evangelium wird selbstverständlich in der Welt gepredigt. Und auch das Lied in unserem kirchlichen Gesangbuch. Das zitiere ich nochmals. Jesus sagte seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und lehrt. Also natürlich wird das Evangelium in der Welt gepredigt. Nicht auf dem Mond. Auf der anderen Seite, wie ich eingangs sagte, benutzte Jesus oft landwirtschaftliche Motive in seinen Gleichnissen. Und man fragt sich, warum? Seine Landsleute damals waren mit den Bildern. Jedes Mal, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt hat, in dem die Landwirtschaft vorgekommen ist, hat er seinen Zuhörern ein Bild vermittelt, mit dem sie vertraut waren. Wenn er ihnen erzählt hat, ein Seemann ging aus, um zu sehen, das war etwas, das ein Jude in Galiläa im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung gekannt hätte. Er hätte es oft erlebt, zu der entsprechenden Jahreszeit, dass ein Landwirt, ein Bauer, hinausgegangen wäre und die Saat gesät hätte. Also da wurde dem Zuhörer gleich ein Bild vermittelt, mit dem er vertraut war. Sie konnten sich das Bild nicht vorstellen, was Jesus ihnen erzählte, auch wenn sie die Symbolik der Gleichnisse nicht verstanden. Also was war die Bedeutung, was steckte dahinter? Das haben sie nicht verstanden, das sagt ja Jesus selbst. Nun versetzen wir uns in die Lage der Zuhörer vor 1900 Jahren. bald muss man sagen, 2000 Jahren. Wenn jemand hinausgeht, um ein Feld zu bestellen, wie sieht das Feld aus, wenn er die Weizenkörner streut? Ja, wenn er die Saat aussät, wie es damals der Fall gewesen ist. Das wurde nicht maschinell gemacht, wie es heute der Fall ist. Wie sah das Feld aus? War es dann schon voller Pflanzen? Oder sah es so aus, es war bestellt worden, es war, sagen wir, empfangsbereit für das, was der Seemann sehen wollte? Letzteres war der Fall. Der Seemann tat das nicht auf einem Feld, wo schon andere Pflanzen wuchsen. Das tut kein Landwirt heute. Das Feld wird bestellt und dann wird die Saat gesät. Und das haben die Landwirte vor Jahrhunderten auch nicht gemacht. Und dann heißt es in Vers 25, hier, als die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Wie Jesus selbst sagte, dieser Feind war der Teufel. Erst sät der Menschensohn, Jesus oder seine Gemeinde, und nachdem der Menschensohn gesät hatte, also nur der Menschensohn hatte gesät, was gab es auf dem Feld? Es gab nur Weizenkörner, sonst nichts. Und das passt nicht, wenn man sagen will, dieses Feld soll einzig und allein die ganze Welt darstellen. Denn in der Welt, wenn damit die ganze Welt, oder sagen wir nur die ganze Welt gemeint wäre, dann müsste man das Gleichnis umgekehrt erzählen. Denn das Feld wäre schon besät worden, wenn man es umgekehrt sehen will, von dem Feind. So ist es ja, wenn wir das Evangelium predigen. Jesus sagte seinen Landsleuten, ihr habt den Teufel zum Vater. Es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten für uns Menschen. Entweder haben wir den wahren Gott zum Vater, durch die Berufung, durch den Zugang, durch Jesus Christus, oder wir haben den Teufel zum Vater. Und wenn das Feld einzig und allein die ganze Welt gewesen wäre, und man kann es nur so verstehen, dann wäre auf dem Feld schon der Samen von den Bösen gewesen. Denn wenn wir das Evangelium predigen in der Welt, predigen wir es Menschen, die Gott noch nicht berufen hat, die die Botschaft hören sollen. Aber in dem Gleichnis hier gab es zunächst nur den Weizen. Der wurde zuerst gesät. Und so wie Jesus das Gleichnis erzählt, gab es auf diesem Feld nur den Weizen. Und dann kam das Unkraut dazu. Nun, es handelt sich um ein besonderes Unkraut, denn nicht alles Unkraut ist gleich. Es gibt Unterschiede unter dem Unkraut. Das habe ich mit Ernst auf dem Weg nach Echtelt besprochen. Ernst ist Landwirt. Ich dachte, er könnte mir hier helfen. Das Unkraut, von dem hier die Rede ist, vergessen wir nicht, Jesus spricht zu Menschen in dem Nahen Osten. Sie waren ihr Umfeld gewohnt. Und das Unkraut, das er jetzt meint, ist ein Unkraut, das sie kannten. Es ist ein besonderes Weidegras, das hauptsächlich in Eurasien und Nordafrika vorkommt. Der biologische Name, wenn ich das hier richtig hinbekomme, Lolium temulentum. Auf Deutsch heißt das Taumellolch. Taumellolch. Und ich habe Ernst gefragt, darf ich das sagen? Kennst du das Wort Lolch? Und er sagte, nein, das kennt er nicht. Aber das ist ein Wort, es ist ein besonderes Weidegras. Und das Interessante an diesem Unkraut, um bei dem Lutherdeutsch zu verbleiben, ist, in der ersten Wachstumsphase, bis ziemlich spät in der Entwicklung, ist dieses Weidegras kaum vom Weizen zu unterscheiden. Sie sehen gleich aus. Alles, so wie sie, wie sagt man, aus der Erde hervorschießen und wachsen, auch oben die kleinen so Haare, die da hervorwachsen, ganz oben, sie sehen sehr ähnlich aus. Und man könnte meinen, und man will auch meinen, es ist Weizen in dieser ersten Phase. Das heißt, da es nicht Weizen ist in dem Gleichnis, man könnte meinen, es sind die wahrhaft Berufenen. Sie sehen den wahrhaft Berufenen sehr ähnlich aus. Und man kann sie kaum unterscheiden. Eine weitere Überlegung, ob wir dieses Feld bei der Interpretation auf die Gemeinschaft der Gläubigen einschränken oder beschränken dürfen, lesen wir nochmals die Verse 26 und 27. die Verse 26 und 27. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Und da Jesus sagt, er ist der Sämann, und es ist hier der Hausvater, der gesät hat, weil die Knechte ihn fragen, hast du nicht guten Weizen auf deinen Acker gesät? Sind die Knechte in der Bedeutung, das sind die Leute, die Jesus Christus dienen, seine Diener. Und sie fragen ihn, woher denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Und zu diesem letzten Satz, dieser letzten Frage, gleich einiges mehr. Also ein weiteres Indiz, dass sich das Gleichnis auf die Gemeinschaft der wahrhaft Berufenen beziehen lässt, ist das, was wir hier gelesen haben. Der Menschensohn, der Hausvater, es ist ein und dieselbe Person, hat Knechte. Und diese Knechte kümmern sich anscheinend um das Feld und um den Weizen. Sie sollen sich um die gute Saat und deren Ergebnis kümmern, um diese Weizenpflanzen. Deshalb sind sie etwas später erschrocken, wenn sie feststellen, nach einiger Zeit, dass es auf diesem Feld nicht nur den Weizen gibt, sondern es gibt auch Unkraut. Nun fragen sie sich, um wen sollen sich die Jünger Jesu, die Diener Jesu kümmern, wenn es jetzt um die Betreuung des guten Weizens geht? Sollen sie sich um die Welt kümmern? Also um diejenigen, die die Botschaft vom Reich nicht annehmen? Nein, sie sollen sich um die Jünger Jesu Christi kümmern. Sie sollen sie zu Jüngern Jesu machen. Und wie Jesus es in Matthäus Kapitel 28 gesagt hat, sie sollen sie alles halten lehren, was Jesus uns zu halten geboten hat. Vers 28 nochmals, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Und wenn wir dieses Gleichnis allein im Sinne der ganzen Welt verstehen müssen, wir dürfen es nur so verstehen, dann ist die Fragestellung der Knechte auch komisch oder problematisch, denn wenn wir uns zu den Nachfolgern oder Jüngern Jesu Christi zählen, und ich denke, das tun wir, das ist berechtigt, ist es jetzt unsere Aufgabe, in der heutigen Zeit hinauszugehen und das Böse aus der Welt zu schaffen? Sollen wir das ausjäten? Nein, das ist nicht unsere Verantwortung. Das würden wir auch nie schaffen. Das wird erst dann möglich oder geschafft, wenn Jesus Christus auf der Erde erscheint. Ein weiteres Indiz, dass man dieses Gleichnis schon auch im Sinne der engeren Gemeinschaft der wahrhaft Berufenen verstehen kann. Nun, wenn es soweit ist bei diesen Knechten, dass man erkennen kann, was da heranwächst, dass es nicht einzig und allein Weizen ist, sondern es ist auch Unkraut unter dem Weizen, sagt Jesus, der Hausherr, dass es zu spät zum Ausjäten ist. Warum? Weil dieses besondere Weidegras, dieser Taumellolch, schwer auszusprechen, sehr faserige Wurzeln hat. Und die Wurzeln verwickeln sich mit den Wurzeln des Getreides. Sie sind total ineinander, so quasi verwoben, unterirdisch. Und würde man das Unkraut herausziehen oder herausreißen, würde man ungewollt, aber unweigerlich damit, auch Weizen aus dem Boden herausreißen. Man würde beides herausreißen. Und deshalb sagt Jesus, lass es einfach weiter wachsen, bis das Ende kommt, so sinngemäß. So wächst beides zusammen auf einem Feld, auf dem, und das möchte ich wiederholen, zunächst nur Weizen gesät wurde. Und dann kommt die Ernte. Jesus erklärt das wie folgt, Vers 41. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Also der Menschensohn wird seine Engel senden. Es geht hier um das Ende der Welt. Und wie sollen wir das verstehen? Wenn Sie die Stelle hier in Matthäus 13 vielleicht mit dem Daumen behalten, dann blättern wir Kapitel 24 auf, Matthäus Kapitel 24, und wir finden, dass Jesus praktisch denselben Wortlaut verwendet, wenn er seine Rückkehr beschreibt und was dann passiert. Matthäus 24, Vers 31, dort heißt es, er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und wir hatten gelesen, Jesu Erklärung des Gleichnisses, der Menschensohn wird seine Engel senden. Also das passt genau dazu. Wann erfolgt das? Wenn Jesus wiederkehrt. Jetzt zurück zu Matthäus 13. Matthäus 13 und Vers 41. Der Menschensohn wird seine Engel senden. Das haben wir ja gerade gelesen. So beschreibt Jesus auch das Einsammeln der Gläubigen, der Christen zur Zeit seiner Wiederkehr. Und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Nun, wenn Vers 41 im Sinne der Wiederkehr Jesu Christi, also im Sinne vom Ende der Welt zu verstehen ist, dann stellt sich die Frage, was ist zu dem Zeitpunkt das Reich? Existiert Gottes Reich insgesamt schon zu dem Zeitpunkt auf der Erde? Nein, das ist nicht der Fall. Das Reich Gottes erleben heute diejenigen oder erlebt heute die Gemeinschaft derjenigen, die sich der Führung Gottes unterstellt. Diejenigen, denen Gott den Sinn für seine Lebensführung geöffnet hat, die bereut haben und diesen Weg eingeschlagen haben. Sie erleben Gottes Herrschaft in ihrem Leben und schließlich ist das Reich Gottes seine Herrschaft. Sie haben sie angenommen. Sie nennen Jesus Christus heute ihren Herrn und Meister, genauso wie die Jünger das damals getan haben. Und aus dieser Gemeinschaft, wenn Sie meinem Gedankengang folgen, werden diejenigen ausgesondert, die zum Abfall verführen oder die Unrecht tun, und sie kommen nicht in das endgültige Reich hinein, sondern ihnen steht ein anderes Ende bevor. Und wir befassen uns zunächst mit dieser Eigenschaft. Zwei Dinge werden hier erwähnt. Diejenigen werden ausgesondert, die zum Abfall verführen und die da Unrecht tun. Zwei verschiedene Eigenschaften. Sie verführen zum Abfall und sie tun Unrecht. Nach einer anderen Lesart heißt es, was Ärgernis bereitet. Nun stellen wir die Frage ganz neutral. Ist es möglich, dass in der Gemeinschaft der Christen, der wahrhaft Berufenen, Ärgernis bereitet wird, dass Leute zum Abfall bewegt werden? Kann das vorkommen? Oder ist das etwas, was sich allein draußen sozusagen in der Welt stattfindet? Wir kommen noch einmal zu Matthäus 13 zurück und wir schlagen jetzt Matthäus 18 nach. Matthäus Kapitel 18. Und wir werden hier die Verse 1 bis 11 lesen. Matthäus Kapitel 18, die Verse 1 bis 11. Vers 1, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, dies ist in den Evangelien das dritte Mal, oder es kommt insgesamt dreimal vor, dass die Jünger sich mit dieser Frage befassen. Das schien ihnen eine sehr wichtige Frage zu sein. Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Und obwohl die Fragestellung in diesem Fall nicht dahin geht, dass sie sagen, wer von uns, wenn man die anderen Fälle berücksichtigt, wo sie darüber geredet haben, kann das auch hier gemeint sein. Wer von uns wird doch der Größte im Himmelreich sein? Vers 2. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Nun, in meiner Lutherbibel gibt es hier an dieser Stelle eine Überschrift. Wenn Sie die Lutherbibel verwenden, haben Sie, nehme ich an, auch eine Überschrift. Da steht Warnung vor Verführung. Die Überschrift steht in dem griechischen Text nicht, aber auch gibt es hier keine Unterbrechung des Textes durch eine Nummerierung, sondern der Gedankengang geht gleich weiter. Nun frage ich Sie, zu wem spricht Jesus hier? Führt er jetzt eine Unterhaltung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten? Nein, Vers 1. Er spricht zu den eigenen Jüngern. Also das, was er hier sagt, bezieht sich im Zusammenhang auf die eigenen Jünger, auf die eigenen Nachfolger. Soweit wir es wissen hier vom Kontext her, waren diese anderen überhaupt nicht dabei, als Jesus diese Worte sprach. Keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer haben zugehört, sondern er antwortet auf eine Frage der eigenen Jünger. Und ihnen, uns, sagt er in Vers 6, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, nun meint er jetzt nur das Kind, das er als Beispiel hervorgehoben hat, nein, er meint die Geisteshaltung, die dieses Kind hat, mit der man in das Reich Gottes eingehen wird. Geht also hier um Menschen, die diese innere Haltung haben, wie die eines Kindes, sehr gelehrig, folgsam. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Und dann wiederholt er das, was er in der Bergpredigt gesagt hat, in Matthäus Kapitel 5. Und wir betonen nochmals, er redet zu den eigenen Jüngern. Wenn deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, dasselbe. Es ist besser, dass man das Auge ausreißt. Gemeint sind in Versen 8 und 9, in Vers 8, Hände und Füße, Taten, Handlungen, die uns von der Teilnahme am Reich Gottes abhalten können und mit dem Auge unsere Gedanken, innere Ausrichtung unseres Lebens, wenn das in einem Bereich uns von der Teilnahme am Reich Gottes abhalten könnte, da sollen wir uns davon trennen. Dann wiederholt er seine Warnung, muss man sagen, in Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Dann geht es weiter in Vers 12 mit dem verlorenen Schaf. Also ich denke, das ist ein sehr ernsthaftes Wort, das Jesus Christus an alle richtet, die seine Jünger sind oder es sein wollen. Wir betonen nochmals, der Zusammenhang hier ist der, dass Jesus zu den eigenen Jüngern spricht. Und ihnen sagt er, den eigenen Jüngern, wenn einer von euch jemanden, der an mich glaubt, der diese Haltung hat, wie die eines Kindes, gelehrig, folgsam, Eigenschaften, die uns für die Aufnahme in das Reich Gottes oder für das Eingehen in das Reich Gottes geeignet machen, wer ihn zum Abfall verführt, dass er sich von mir und meinem Vater abkehrt, für ihn wäre es besser gewesen, dass man ihm einen Mühlstein um den Hals gehängt hätte. Daher stellen wir uns die Frage, die wir uns alle überlegen können, ist das etwas, was Jesus als Möglichkeit innerhalb der Gemeinschaft der Berufenen erkannt hatte? Wenn nicht, warum hat er das gesagt? Warum hat er es den eigenen Jüngern gesagt? Verständlicher wäre es, wenn er hier zu den Pharisäern oder Schriftgelehrten gesprochen hätte. Er hat es aber nicht getan. Er redete zu den eigenen Jüngern. Und ich finde den Zusammenhang auch interessant. Der Aufhänger für diese ganze Unterredung, Ärgernis geben, übrigens in den Versen 6 und 7 zur Ergänzung, steht in der Elberfelder Bibel. Hier sind die Übersetzer nicht alle einer Meinung. Da stehen die Vokabel Anstoß gibt, ärgert, wer Anstoß gibt, wer jemanden ärgert, wer Anlässe zur Sünde bereitet oder Ärgernisse, sodass jemand abfällt. Also darum geht es ja, um dieses Verhalten. Interessant ist der Aufhänger, es ging hier um die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Und davon ausgehend erteilt Jesus seinen Jüngern diese, wie ich meine, sehr ernsthafte Warnung. Nochmals, in Matthäus 13, Vers 41, wenn Jesus sagt, diejenigen, die zum Abfall verführen, werden jetzt etwas anderes ausgedrückt, nicht in das Reich eingehen, kann er damit, wenn wir Matthäus 18 berücksichtigen, was er dort seinen Jüngern gesagt hat, kann er damit die Gemeinschaft der Berufenen meinen. Ich denke schon. Und die zweite Eigenschaft war, die da Unrecht tun. Die da Unrecht tun. Auch sie werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Nun, wenn das Feld die ganze Welt ist und nur in diesem Sinne verstanden werden darf oder kann, dann ist es ja klar, diejenigen in der Welt, die die Sünde nie bereuen, die die Reue, die Gott ihnen schenken will, nie annehmen, da ist es klar, sie werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Und in der Gemeinschaft der wahrhaft Berufenen ist das Dulden einer offensichtlichen Sünde nicht erlaubt. Das sagt uns die Bibel. Wir haben das Beispiel in Korinth, das uns allen bekannt ist. 1. Korinther Kapitel 5, das schlagen wir jetzt nicht nach. Ein Mitglied der dortigen Gemeinde zu Korinth lebte in einem unzüchtigen Verhältnis mit der eigenen Stiefmutter. Und statt dass die Gemeinde diesen Mann vor die Tür setzte, bis er bereute, wie es der Fall hätte sein sollen und müssen, hat die Gemeinde ihn geduldet. Und war sogar stolz darauf, dass sie in der Lage war, eine so offensichtliche, zur Schau getragene Sünde zu ertragen. Deshalb hat Paulus die Gemeinde zurechtgewiesen. So eine Sünde derart dürfte es in der Gemeinde nicht geben. Aber kann es sein, dass es Sünden gibt, die der Gemeinde nicht bekannt sind und die der Sünder nicht einsehen will? Wenn wir Matthäus Kapitel 7 nachschlagen, finden wir Verse, zu denen ich mir schon lange Gedanken gemacht habe. Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23, zum Schluss der Bergpredigt, sagt Jesus, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wer sind diese Menschen? Sind das Buddhisten, Taoisten oder wie sie alle heißen, die Jesus anerkennen und ihn Herr, Herr rufen? Nein, ganz bestimmt nicht. Das sind Menschen, die sich in der Nachfolge Jesu Christi wähnen und ihn zu Recht Herr nennen. Und Jesus sagt, nicht jeder, nicht alle, die ihn Herr, Herr rufen, kommen ins Himmelreich. Vers 22, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Interessant ist, dass Jesus bei seiner Antwort auf ihre Feststellung, sie hätten alle diese Dinge getan, er stellt nicht in Frage, dass sie sie getan haben. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Weissagen, der Ausdruck im Neuen Testament, mit dem nicht allein oder sogar hauptsächlich die Vorhersage der Zukunft gemeint ist, sondern inspiriertes Predigen. Ja, jemand, der eine bewegende Predigt halten kann. Haben wir das nicht für dich getan? Haben wir nicht böse Geister ausgetrieben und andere große Werke getan? Und es hat den Anschein, das werden sie alles getan haben. Aber das, was bei ihnen entscheidend ist, sie waren Übeltäter. Sie waren Sünder. Und dann denken wir an das, was Paulus an Timotheus geschrieben hat. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar, und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Aber sie werden alle offenbar, wenn sie nicht bereut werden. Also auch das, denke ich, eine ernsthafte Warnung Jesu an alle Menschen, die sich in seiner Nachfolge wehnen. Und das sollen wir alle zu Herzen nehmen. Ja, mit Gott ist nicht zu spaßen. Gott sieht alles. Nun zurück zu unserem Gleichnis. Wir wollen uns einen anderen Aspekt dieses Gleichnisses in dem allerletzten Teil der Predigt überlegen. Matthäus Kapitel 13 nochmals. Und wir stellen die Frage, woran erkennen die Knechte, die für das Feld verantwortlich sind, dass es sich um Unkraut handelt? In der ersten Zeit des Wachsens haben sie das nicht erkannt. Wie gesagt, dieses Weidegras ist dem echten Weizen so ähnlich, es ist zum Verwechseln ähnlich. Das sieht man nicht. In Vers 26 heißt es, als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Und die Gegenüberstellung ist die, der Weizen bringt Frucht. Dieses Unkraut, dieses Weidegras, hat zwar oben so halmenähnlich, ein halmenähnliches Aussehen, aber es trägt keine Frucht. Da entstehen keine Körner. Und daran erkennen die Knechte, also diese Pflanzen sind nicht echt. Sie gehören nicht zum Weizen. Da traten die Knechte, Vers 27, zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Und den Rest hatten wir gelesen. Woran erkennen die Knechte, die für das Feld verantwortlich sind, dass es sich um Unkraut handelt? Das Unkraut bringt keine Frucht. Und das ist nicht sofort ersichtlich. Anfangs und anscheinend eine ganze Zeit lang ist dieses Weidegras dem Weizen zum Verwechseln ähnlich. Und das ist ja eine, sagen wir, eine Erntezeit, eine Gewächsperiode wäre das gewesen im Laufe des Weizens, im Leben der Berufenen, kann es ja ein ganzes Leben sein. Es mögen Jahre sein, die vergehen. Dann wird ersichtlich, es ist der gute Weizen. Da werden Früchte gebracht. Und wenn es Unkraut ist, dann werden letztendlich keine Früchte gebracht. Und hier stelle ich die Frage, warum sät der Feind das Unkraut zwischen den Weizen? Eine Antwort ist offensichtlich, wir haben sie bereits behandelt, damit Ärgernisse bereitet werden. Aber ich denke, es gibt auch subtilere Gründe, über die wir nachdenken sollen. Unkraut auf dem Feld nimmt Platz ein, wertvollen Platz. Und jeder Landwirt wird das bestätigen können. Unkraut auf einem Feld, auf dem man etwas gesetzt oder gesät hat, das Frucht tragen soll, Unkraut steht sozusagen in Konkurrenz mit dem Weizen. Es konkurriert mit ihm um Wachstumsfaktoren wie Nährstoffe, Licht und Wasser. Das kann dazu führen, dass der Weizen den erwünschten Ertrag nicht erreicht, weil ihm Dinge vorenthalten werden. Und zu bedenken ist auch, Unkraut nimmt anscheinend eine ganze Zeit lang die Zeit und Mühe der Knechte in Anspruch, denn anfangs erkennen sie nicht. Es handelt sich um Unkraut. Sie pflegen das Unkraut. Sie kümmern sich darum, als wäre es Weizen. Erst später erkennen sie, und vielleicht erst sehr viel später erkennen sie, es ist kein Weizen. Daher ist Unkraut unter dem Weizen, wenn wir das so ausdrücken dürfen, eine Kraftzersetzung für das Feld und die Frucht, die dort produziert werden soll. Wir können das in dem Vokabular von Herbert W. Armstrong ganz einfach ausdrücken. Das Unkraut nimmt und gibt nichts zurück. Das Unkraut nimmt und gibt nichts zurück. Nun, das Unkraut oder das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen ist nicht einfach ein Platzhalter im Matthäusevangelium, damit der Platz, damit das Buch vollständig ausgefüllt ist. Es hat eine Bedeutung für uns. Und wir sollen verstehen, dass Jesus Christus genau das tun wird, was er in diesem Gleichnis sagt. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, alles, was Ärgernisse bereitet, was Anstoß gibt und die da Unrecht tun. Und ich garantiere uns allen, zu denen wollen wir nicht gehören. Und wir wollen auch nicht diejenigen sein, die mit dem Weizen konkurrieren, um Nährstoffe, Licht und Wasser und die möglicherweise die Entwicklung des Weizens behindern. Wir wollen nicht zu denen gehören, die nur nehmen und nichts zurückgeben. Deshalb stelle ich uns allen die Frage, trägt mein Hiersein zur Erbauung der Gemeinde bei? Ist mein Hiersein eine Kraftverstärkung? Gebe ich etwas zurück? Oder bin ich nur am Nehmen? Die Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. Ich möchte nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich rede hier nicht allein oder vordergründig oder vielleicht überhaupt um Geld. Es geht um Dinge wie das Gebet füreinander, Ermutigung, Anteilnahme. Ich baue auf, anstatt niederzureißen oder abzulenken. Abzulenken von dem Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Und der lautet, wir sollen die Menschen zu Jüngern, Jesu Christi, machen. Und dieser Auftrag umfasst das öffentliche Predigen des Evangeliums und die liebevolle Betreuung derjenigen, die, wie beim Gleichnis des Seemanns, der gute Boden sind, auf den die Weizenkörner fallen. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen ist nicht einfach ein Platzhalter. Es hat eine Bedeutung für uns. Nur diese Fragen können wir uns stellen und jeder kann sie für sich beantworten. Wir wissen, die Zeit vor dem Passa ist eine geeignete Zeit, eine Gelegenheit zu einer persönlichen Bestandsaufnahme, bei der wir die Frage beantworten, wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Was hat sich in dem letzten Jahr getan? Oder im Sinne der heutigen Predigt, was bin ich auf dem Feld? Wir wollen der Weizen sein. Jesus schließt seine Erklärung dieses Gleichnisses mit dem Aufruf ab, mit dem wir heute die Predigt beenden. Wer Ohren hat, der höre.